Ja, was ist das Bild der Zukunft, das dich für die nächste Woche motiviert? Was ist das Bild der Zukunft, das mich für die nächste Woche motiviert? Das ist eine der Fragen, die ich mir gerade jede Woche versuche zu stellen, von 12 Fragen, um einfach so gut durchzustarten. Und ich weiß nicht, ob du dich das schon mal gefragt hast, was ist denn so mein Ausblick, mein Ziel, mein... Ja, diese Vision, irgendein Bild der Zukunft, wo ich sage, hey, wenn das in Zukunft ist, das wäre richtig schön. Das wäre richtig gut für mich oder das wäre richtig gut für jemand anders. Ja. Und ich weiß nicht, ob du daran denkst oder du sagst, ja, ich will gar nicht an die Zukunft denken, weil die Gegenwart ist ja schon schlimm genug. Oder keine Ahnung, aber ich habe festgestellt, dass es nicht so einfach ist, sich da was zu überlegen und zu wissen, okay, was ist denn eigentlich ein Bild der Zukunft, was mich motivieren soll? Und letzte Woche habe ich da zum Beispiel dann hingeschrieben, habe ich einen Namen von einem Teenie hingeschrieben, wo ich gedacht habe, hey, genau das wünsche ich mir als Jugendleiter, was mit den Teenies passiert, nämlich, dass sie so gläubig werden wie diese eine Teenie. Und ich habe tatsächlich viel darüber nachgedacht, so was bedeutet denn Christsein eigentlich? Was macht es aus? Was soll Christsein irgendwie kennzeichnen? Und vielleicht auch so, was ist denn ein Bild der Zukunft für mein und dein Christsein? Und an der Stelle bin ich letzte Woche irgendwie ziemlich irritiert gewesen, als ich mit einem Teenie geschrieben habe, auch der mir dann so, oder wo ich einfach gefragt habe, hey, lass uns mal irgendwie was machen, freundschaftlich, was treffen, also uns treffen und so. Und er dann gemeint hat, ja, also gerade habe ich eigentlich keine theologischen Fragen so in dem Sinne, aber wenn ich mal welche habe, dann kann ich auf dich zukommen, das weiß ich. Und ich habe mir gedacht, hey, boah, schade irgendwie, dafür habe ich nicht die Bibelschule besucht und dafür habe ich nicht Theologie studiert. Das ist eigentlich nicht mein Ziel und nicht mein Wunsch. Hauptsache irgendwie mal eine abstrakte Frage zu beantworten. Ich mache das natürlich auch gerne, ich weiß, und vielleicht wisst ihr das auch, aber ich habe festgestellt und ja, ich habe mich gefragt, hat diese Person tatsächlich verstanden, was denn Christsein bedeutet und wie viel mehr da vielleicht dahinter steckt? Wie vieles davon vielleicht gar nicht alleine machbar ist und wie viel mehr wir Christen einander eigentlich brauchen? Und ich habe mich gefragt, was ist denn so ein Bild von Christsein, was Menschen vielleicht haben und was vielleicht auch wir tatsächlich haben. Und mir sind dabei drei so Schlagworte eingefallen, die Christsein vielleicht ein bisschen auch kennzeichnen. Das eine ist nett beziehungsweise freundlich. Ja? Also wir versuchen zu allen nett zu sein, zu allen lieb zu sein, nichts richtig Böses zu machen, ja, niemanden so richtig zu belügen und so weiter. Ihr kennt es alles. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so weiter. Also wir versuchen, nett zu sein, nett zu wirken, freundlich zu wirken, vielleicht ist ein schöneres Wort, ja. Angepasst ist die zweite Vokabel. Angepasst, wir wollen uns anständig verhalten, ja. Wir wollen nicht als Sekte bekannt sein, wir wollen nicht komisch abgestempelt werden in dieser Gesellschaft. Und ich denke, das ist auch etwas, wo wir sagen, ja, wir sind nicht diejenigen, die irgendwie mit einem IS oder sonst was vergleichbar sind, sondern wir wollen ein angepasst, irgendwie auch auf unsere Leute, auf unsere Menschen um uns rum, wollen wir angepasst sein, ja, und angepasst reagieren. Und das dritte ist fromm, was vielleicht auch irgendwie zu Christsein gehört, ja, und wo wir denken, okay, wenn ich fromm bin, dann bin ich vielleicht auch richtig Christ, ja, wenn ich regelmäßig die Bibel lese, wenn ich die Gemeinde regelmäßig Besuch und so weiter, regelmäßig bete. Und ich glaube, dass das alles vielleicht gar nicht das ist, was Gott so sehr möchte, was Christsein kennzeichnet. Und ich weiß nicht, ob wir da wirklich schon am Ziel sind und dass das Bild der Zukunft des Christseins sein soll, wenn wir sagen, nett, angepasst und fromm. Und ich habe meine Predigt genannt, scharfes Christsein, weil ich glaube, das ist das, was vielleicht manchmal ein bisschen fehlt. Und nicht deswegen, dass ihr nicht attraktiv seid oder sowas, ja, sondern tatsächlich, ich glaube, wichtig in der Bibel ist ziemlich deutlich, dass Gott irgendwo doch eine gewisse Schärfe für Christsein sich wünscht. Und ich habe dazu zwei Sachen untersucht. Das eine ist eine Bibelstelle von einem Typen, der eigentlich gar kein Christ war. Und die zweite Sache ist gar nicht aus der Bibel, sondern ich habe die Berichte studiert, so ein bisschen, die es gibt über Christen in den 250 Jahren nach Jesus. Ja. Und ich weiß, wie viele Christen oder wie viele Leute allgemein, nicht Christen, ja, aber so vielleicht ein bisschen kirchenkritisch sind und sagen, ja, die Kirche hat die Menschen unterdrückt, aber so hat das Ganze ja nicht begonnen. Also die Kirche war ja sehr, sehr lange Zeit, also bis zum Jahr 300, eigentlich nicht so eine festgeordnete Institution. Vieles war noch nicht so klar, vieles war einfach nur sehr, sehr klein, vielleicht auch in manchen Orten. Und die Kirche war nicht etwas, was irgendwie über die Menschen reagiert hat, sondern sie war eigentlich eine Minderheit und sie war im Abseits. Und ich habe einen Bericht gelesen, wo steht, dass es sehr erstaunlich ist, dass wir heute über diese 300 Jahre tatsächlich so einiges lesen können, was Christen betrifft, weil man hat nie, es war nicht so, dass jeder Hinz und Kunst eine Webseite hatte oder irgendwie über alles berichtet wurde, sondern wirklich nur über angesehene Leute, über Menschen, die irgendwas richtig gemacht haben, Politiker, Kriegshelden und so weiter. Aber die Christen kommen tatsächlich in irgendwelchen Berichten vor. Aber zunächst mal gehen wir in einen Text der Bibel, nämlich Daniel 6, Vers 4 bis 17. Und ich glaube, er lebt uns einen scharfen Glauben vor, den wir für unser scharfes Christsein vielleicht nutzen können. Daniel 6, ich lese mal vor. Es zeigte sich bald, dass Daniel den beiden anderen Bevollmächtigten und allen Statthaltern geistig weit überlegen war. Deshalb wollte der König ihn zum obersten Bevollmächtigten für das ganze Reich machen. Da suchten die beiden anderen Bevollmächtigten und die Statthalter einen Vorwand, um Daniel anklagen zu können. Sie fanden aber nichts, was sie ihm vorwerfen konnten, denn er führte sein Amt treu und gewissenhaft. Sie konnten nicht die geringste Nachlässigkeit entdecken. Da sagten sie, der einzige Punkt, wo wir ihn fassen können, ist seine Treue zum Gesetz seines Gottes. So begaben sie sich alle miteinander eilig zum König und sagten, König Darius, mögest du ewig leben. Die Bevollmächtigten deines Reiches, die Militärsbefehlshaber, die Statthalter, die Ratgeber und die Unterstatthalter sind übereingekommen, dass du folgenden Befehl erlassen und für eine strikte Befolgung sorgen sollst. Wer in den nächsten 30 Tagen ein Gebet oder eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, unseren König, der soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden. Gib diesem Verbot die Form eines offiziellen königlichen Erlasses, der nach dem Gesetz der Meder und Perser von niemandem widerrufen werden kann. König Darius ließ den Befehl ausfertigen und unterschrieb ihn. Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitte vor ihn zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Da stürmten seine Feinde herein und fanden ihn, wie er zu seinem Gott betete und ihn anflehte. Darauf gingen sie zum König und sagten, du hast doch einen schriftlichen Befehl erlassen, dass jeder, der in den nächsten 30 Tagen von einem Gott oder einem Menschen etwas erbittet, außer von dir, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. So ist es, erwiderte der König. Und nach dem Gesetz der Meder und Perser ist es unwiderruflich. Da berichteten sie dem König, Daniel, der zu den Verschleppten aus Juda gehört, kümmert sich nicht um dich und dein Verbot, sondern betet wie bisher dreimal täglich zu seinem Gott. Was der König da hörte, bedrückte ihn sehr und er überlegte, wie er Daniel retten konnte. Den ganzen Tag über suchte er nach einem Ausweg, aber bei Sonnenuntergang kamen die Ankläger wieder zu ihm und hielten ihm vor, du weißt, König, es ist ein Gesetz der Meder und Perser, dass kein Erlass des Königs widerrufen werden kann. Nun musste König Darius den Befehl geben, Daniel herunterzubringen oder herzubringen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Er sagte zu ihm, möge dein Gott, den du so treu verehrst, dich retten. Jesus, ich danke dir für diesen Text, ich danke dir dafür, dass wir viel daraus lernen können. Und ich bete, dass ich das in Klarheit predigen darf. Amen. Ja, wenn ich diese Geschichte lese, dann denke ich mir, also Daniel, du bist entweder irgendwie, ja, du bist schon krass, aber du bist auch irgendwie ziemlich blöd. Ja, du bist ziemlich dumm. Weil diese Aktion, also da mit offenem Fenster zu beten, ich weiß nicht. Vielleicht noch mal ganz kurz so zum Hintergrund dieser Geschichte. Daniel ist erstmal hier ein Ausländer. Er ist in einem Land, in dem eigentlich seine Feinde sind. Und gut, weil er ein bisschen was drauf hatte und so, ein bisschen was auf dem Kasten hatte, deswegen durfte er zum König und durfte da dienen. Aber immerhin, diese Feinde haben sein Land, seine schöne Stadt und so weiter alles platt gemacht. Und von dem her gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, dass Daniel sich da jetzt irgendwie so gewissenhaft und treu einbringt. Und trotzdem tut er das, ja. Das ist das Komische vielleicht. Und vor allem, weil letztendlich, was passiert denn? Ganz logischerweise, all die Statthalter, ja, die sind natürlich neidisch auf diesen Daniel, der vom König dann so gefeiert wird, der so richtig Gas gibt, der so richtig fleißig ist. Und jeder denkt sich, boah, hey, dieser Daniel, was macht der hier eigentlich? Der ist eigentlich einer von den Feinden. Was hat er hier verloren? Und Daniel selber sollte eigentlich denken, hey, ich kann hier ein bisschen, ja, in Gang runterschalten, ja. Ich will doch meine Feinde nicht unterstützen. Aber das macht er eben tatsächlich trotzdem. Er arbeitet irgendwie da für den König und trotzdem ist er dann wiederum nicht so freundlich, dass er irgendwie auf seine Anweisungen dann am Ende eingeht, die es hier gibt, nämlich dieses Gesetz, was der König erlässt. Und ich merke auf einmal, Nettigkeit und Freundlichkeit ist nicht das, was den Glauben von Daniel kennzeichnet. Also überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass es nicht den Glauben gekennzeichnet hat bei den Christen in den ersten Jahrhunderten. Da lesen wir nämlich zum Beispiel, dass Plinius, ein römischer Statthalter, schreibt, die Seuche dieses Aberglaubens hat sich über Städte und Dörfer verbreitet. Die Leute, die Christen, die mit Christen zu tun hatten in den ersten Jahrhunderten, die fanden die komisch, die fanden die sonderlich, die fanden sie nicht in erster Linie freundlich, sondern die Christen haben irgendwie was anders gemacht. Und auch dieser Daniel, er macht hier was völlig anders und er macht hier was völlig komisch eigentlich, weil er sich einbringt in eine Situation, in die es sich eigentlich gar nicht lohnt einzubringen, wo er sich eigentlich nur Probleme damit macht. Und deswegen so mein erster Punkt von drei: Scharfes Christsein bedeutet, für Treue bekannt zu sein und nicht zuerst für Nettigkeit, für Freundlichkeit. Weil das ist nämlich die Sache. Die sagen, eins wissen wir, eine Sache ist klar, der Daniel, er ist wirklich treu. Und ich frage mich, wie das bei uns ist. Wie ist es, wenn Menschen mit uns reden? Vielleicht gibt es die Situation, dass du in ein Leben von einem Menschen hineinsprechen darfst und du merkst, da ist was nicht so gut ist. Und du merkst auch, wie Gott eigentlich möchte, dass du ihn da darauf hinweist. Aber du denkst dir, ja, das wird ja meine Freundschaft zerstören. Da würde ich ja was sagen, was diese Person total vielleicht falsch auffasst oder irgendwie dann sauer auf mich ist. Und dann verzichtest du vielleicht darauf, das zu sagen. Und ich glaube, das ist genau so ein Punkt, an dem wir Schärfe lernen dürfen, an dem es wichtiger ist, Gott treu zu sein, als irgendeine Freundschaft zu bewahren. Oder die Situation, wenn jemand zu dir kommt und über jemand anders reden will und lästern will. Und du sagst, hey, das geht bei mir nicht, sorry, ich bin einfach da Gott treu, mit mir kannst du das nicht machen, mit mir brauchst du da nicht drüber reden. Und das finde ich, ist doch eine Sache, die herausfordernd ist, einfach zu sagen, hey, ich schätze diese Treue zu Gott und mir ist es wichtiger als vielleicht die ganz intime Freundschaft mit einer Person, die ich mag, ja. Und da zu sagen, für diese Treue vor Gott, da kämpfe ich drum. Und das ist das, was Daniel hier macht. Eigentlich am Ende hat er Probleme wegen dem, also mit dem König, gut, der König, der mag ihn trotzdem, ja, aber er hat vor allem Probleme mit den ganzen Statthaltern. Und das nächste, was mir aufgefallen ist, das ist ja auch ziemlich deutlich, er erfährt von diesem Befehl, und also Daniel erfährt davon und er lässt irgendwie das Fenster offen und macht genauso weiter wie bisher. Also wie wenn es überhaupt nicht interessieren würde, obwohl er ja weiß, dass es interessiert und was da dahinter steckt und was es für ihn bedeutet. Also eigentlich unterschreibt er da sein Todesurteil und jeder denkt sich, warum? Ganz ehrlich, das musst du doch nicht tun. Ich habe mir vor allem so gedacht, ja gut, wenn dieser Befehl kommen würde, 30 Tage jetzt nicht zu einem Gott zu beten, hey gut, dann sagst du halt zu Gott, ja, dann Gott, lass uns mal so 30 Tage des Zuhörens machen, ja, wo ich einfach auf dich höre, deine Stimme höre. Und in 30 Tagen darf ich ja wieder mit dir reden. Da muss ich doch jetzt nicht so einen Stress machen, so provokant sein, so idiotisch eigentlich sein und dieses Fenster offen lassen, ja. Und ich glaube, das ist so eine zweite Sache, die scharfes Christsein kennzeichnet, nämlich es bedeutet, Gott provokant groß zu machen, statt ihn angepasst klein aussehen zu lassen. Ich glaube, das ist nämlich der Grund, warum Daniel das macht. Er macht es nicht, weil er sagt, ja, alle sollen sehen, wie fromm ich bin. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt, sondern er will viel, viel, viel mehr ausdrücken. Dieser Gott ist so groß, egal was passieren wird, für ihn lohnt es sich, sich niederzuknien, mit offenem Fenster zu beten. Das soll ruhig jeder wissen, weil dieser Gott ist so, so wertvoll und so groß, dass ich mich da nicht aufhalten lasse, irgendwas für ihn zu tun. Und eine zweite Sache, die wir von den Christen im zweiten Jahrhundert lesen oder von einem Bischof, der Polycarp hieß, er wurde 155 nach Christus in Smyrna hingerichtet und über ihn heißt es, nicht einmal durch die Drohung, er werde ansonsten den Raubtieren zum Fraß vorgeworfen, habe sich Polycarp dazu bringen lassen, seinen Glauben abzuschwören. Daraufhin habe das Volk verlangt, vor die Löwen, vor die Löwen. Der Statthalter indessen habe angeordnet, den Bischof auf einem Scheiterhaufen in der Zirkusarena verbrennen zu lassen. Bis zuletzt habe Polycarp Gott gelobt und ihm gedankt, dass er ihn dieses Todes für würdig erachtet. Hey, bis zuletzt hat er Gott gedankt. Und ich denke mir so, also das ist vollkommen verrückt, ja? Und ich weiß nicht, wir sind heute vielleicht auch so, dass wir ein bisschen kritisch eingestellt sind gegen den Märtyrertod. Ja, da hören wir nur schlechte Berichte eigentlich vom IS. Ja, und der Unterschied bei Christen ist natürlich, wir wollen niemanden da in die Luft sprengen. Und ich denke, da gibt die Bibel auch überhaupt gar keinen Grund, irgendwas in die Richtung zu befürchten bei Christen. Und trotzdem merke ich, wie die Christen so ganz anders vom Tod denken, wie sie an dieser Stelle, wie dieser Polycarp weiß, es ist eine Ehre für Gott zu sterben, es ist eine Ehre für ihn zu leben, es ist eine Ehre für ihn zu sterben und ich frage mich, ob wir selber wirklich überhaupt verstanden haben, wie groß Gott ist, weil ich denke, dass es so einfach ist, irgendwie zu sagen, okay, ich lebe mein Christsein irgendwie so für mich und das reicht ja, wenn ich davon begeistert bin. Aber wie es mit allen großen Dingen eigentlich ist, ja, wenn wir irgendwas gekauft haben, wovon wir begeistert sind, dann erzählen wir davon, dann ist es mega, dann wollen wir, dass das alle wissen. Und das ist hier der Unterschied, nämlich scharfes Christsein bedeutet eben, Gott provokant groß zu machen. Das zu checken, dass es so eine Ehre ist, ihm dienen zu dürfen. Das hat mich so begeistert an meinem Bibelschuldirektor, der jeden Morgen im Unterricht, so ganz am Anfang, jeder noch halb verschlafen, jeder denkt sich so, oh, kein Lust auf den Tag irgendwie so. Und er beginnt morgens mit dem Gebet, danke Gott, dass wir hier dein Wort studieren dürfen. Danke, dass wir dieses Privileg haben, dir hier zu dienen. Und es hat mich irgendwie tief beeindruckt, weil ich so gedacht habe, ja, okay, auch nicht immer so schön, jetzt morgens aufzustehen und Gott zu dienen. hey, aber ja, doch, wenn Gott wirklich der Große ist in unserem Leben und nicht wir die Großen sind, dann ist das Größte und die größte Ehre und das größte Geschenk, die größte Sache, Gott wirklich zu dienen. Und die letzte Sache, die wir in dieser Geschichte sehen, ist diese Frage, ob ein Christ denn, ob das nicht eine gute Sache ist, wenn ein Christ fromm ist. Ich denke, da könnte man aus diesem Text super drüber predigen, wie gut es ist, stille Zeit zu machen, wie Gott es segnet und so weiter. Aber ich glaube, dass noch etwas Tieferes in dieser Geschichte deutlich wird. Nämlich, der König Darius, er redet nicht davon, wie fromm dieser Daniel ist. Ja? Ich meine, das kriegen wir mit, dass Daniel das macht, dass er da so seine stille Zeit regelmäßig macht und so weiter. Aber er sagt einen ganz komischen Satz, nämlich er sagt, möge dein Gott, den du so treu verehrst, dich retten. Und ich habe mir so gedacht, also wenn ich in dieser Situation wäre, es ist klar, ich muss in die Löwengrube. Jetzt kommt der König auf einmal und sagt, ja, möge dein Gott dich retten. Ja, du bist lustig. Ja, kriegst es noch nicht mal auf die Reihe mitzudenken, dass ich vielleicht von diesem Befehl, den du erlässt, irgendwie Schaden nehmen könnte. Ja, und jetzt kommst du mit meinem Gott, der mich retten soll. Ja, ganz klasse. Ja, halt doch einfach die Klappe, Darius. Ja, das wäre so das, was ich denken würde. Und ich glaube, aber tatsächlich, warum sagt es Darius? Nicht, weil er irgendwie denkt, ja, irgendwie so, ja, vielleicht rettet dich ja Gott so, sondern er hat verstanden, vielleicht gibt es diese Möglichkeit, dass Gott wirklich rettet. Vielleicht ist dieser Gott, den Daniel da so liebt, wirklich vertrauenswürdig. Und ich merke hier auf einmal, dass Darius was von Daniel gelernt hat. Nämlich nicht, dass es da einen frommen, geistlich geprägten, traditionsbewussten, gewissenhaften, anständigen Gläubigen gibt, sondern dass da ein Gott ist, der vertrauenswürdig ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es das ist, was Menschen an uns lernen sollten. So viele Menschen in dieser Welt sind viel frommer als wir, glaube ich. Also da bin ich ziemlich überzeugt, wenn du über Muslime dich informierst, über Hindus dich informierst, wie viel sie machen, wie fromm sie sind, wie krass sie alle möglichen Regeln einhalten, wie gut sie meditieren und so weiter und regelmäßig beten und es nicht vergessen und Gott achten und schätzen und so weiter. Aber also wenn Menschen Frömmigkeit irgendwo lernen wollen oder irgendwas damit zu tun haben wollen, dann brauchen sie nicht zu uns Christen gehen. Aber ich glaube, und das ist so mein dritter Punkt, scharfes Christsein bedeutet Vertrauen statt Frömmigkeit zu lernen. Hey, wenn die Menschen durch uns lernen, dass Gott wirklich vertrauenswürdig ist, dann fangen sie vielleicht selber an, diesem Gott zu vertrauen. So wie der Darius es tut. Er hofft, er betet die ganze Nacht, wir werden das gleich lesen. Und das ist eben das, was so ein Unterschied ist. Bei einem Klassenkamerad habe ich das mal gemerkt, der ist zu mir gekommen, als es ihm nicht gut ging und er hat mich gefragt, ob ich beten will für ihn. Und ich, also in der Finanzschule, und ich fand das so ziemlich krass, weil ich gedacht habe, ja gut, ich bete jetzt auch nicht mega anders oder irgendwas oder, ja. Aber er hat irgendwie gemerkt, vielleicht wenn ich zu Martin gehe, dann bewirkt dieses Vertrauen was Martin hat in seinen Gott. Und dann ist vielleicht die Möglichkeit da, dass sich wirklich was verändert. Und das ist, denke ich, das, was Menschen an uns merken sollten und was sie an uns lernen sollten, dass wir mit Gottes Wirken rechnen, dass bei uns Gottes Wirken eine Rolle spielt, dass wir selber Gott vertrauen und dass dieser Gott wirklich vertrauenswürdig ist. Ja, aber die Geschichte ist ja irgendwie ziemlich, ziemlich kritisch und in diesem Punkt ist noch nicht so ganz klar, was passiert. Und da lese ich uns einfach mal das Ende doch noch vor, Daniel 6, Vers 18 bis 24. Ein Stein wurde auf die Öffnung der Grube gewälzt und mit dem Siegel des Königs und seiner höchsten Beamten versiegelt, damit niemand den Stein wegrücken und Daniel helfen konnte. Danach ging der König in seinen Palast. Er rührte an diesem Abend kein Essen an und versagte sich jede Unterhaltung. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Beim ersten Morgengrauen stand er auf, lief zur Löwengrube und rief schon von Ferne voller Angst: Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, den du so treu verehrst, dich vor den Löwen retten können? Daniel antwortete: O König, mögest du ewig leben, mein Gott sandte seine Engel und verschloss den Löwen den Rachen, sodass sie mir nichts antun konnten. Denn er hat keine Schuld an mir gefunden, und auch gegen dich, mein König, habe ich kein Unrecht getan. Der König war überglücklich und befahl Daniel, aus der Löwengrube zu holen. Daniel wurde heraufgezogen. Er war völlig unverletzt geblieben, weil er seinem Gott vertraut hatte. Das, was mir an dieser Geschichte auffällt, ist, dass Gott einen scharfen Glauben liebt. Dass er hinter diesem scharfen Glauben wirklich steht. Und ich hoffe so sehr, dass wir ein Bild für unseren Glauben für die Zukunft haben und dass da vielleicht nicht dieses Bild bedeutet, nett, angepasst und fromm zu sein, sondern treu, provokant und vertrauensvoll. Und ich selber bin nicht so der Typ für Schärfe, muss ich sagen. Ja. Also ich esse nicht so gern scharf, aber das ist ein anderes Kapitel. Aber ich bin auch eher so der Typ, der versucht, kooperativ zu sein. Irgendwie auf die Anliegen einzugehen, Kompromiss zu finden und so weiter. Aber ich merke, wie unglaublich wichtig es ist, doch an der einen oder anderen Stelle Kante zu zeigen und zu sagen, hey, das ist für mich eine Grenze, das ist für mich eine Linie, daran halte ich mich, da bleibe ich fest, da bleibe ich treu, da bleibe ich Gott treu und das lebe ich laut und provokant und vertrauensvoll. Ein dritter Bericht über Christen, die im 2. und 3. Jahrhundert, wobei eigentlich im 1. Jahrhundert gelebt haben, ist die Sache, was Josephus schreibt. Er schreibt, er ist ein jüdischer Geschichtsschreiber und kein Christ gewesen, ja. Aber er sagt, obgleich Pilatus Jesus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies von ihm verkündigt hatten. Und noch bis heute besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Ich weiß nicht, wie sehr dieser Josephus da das geglaubt hat, dass Jesus wirklich auferstanden ist, aber er war offensichtlich ziemlich überzeugt, dass die Christen, dass die Christen irgendwie da ein Erlebnis hatten, dass er ihnen erschienen ist, dass da wirklich was passiert ist und dass diese Christen treu geblieben sind, dass sie an Jesus geklebt sind und dass es sie deswegen immer noch gibt, die Christen, die sich nach ihm nennen, die an Christus dran sind. Hey, und die Frage ist, geht an dich jetzt zurück, ja? Was ist das Bild der Zukunft, was dich für die nächste Woche prägen soll? Was ist das Bild der Zukunft, was dich für die Zukunft prägen soll? Und ich denke mir so, mir ist aufgefallen eigentlich, dass die meisten Wundergeschichten gar nicht erzählt werden können, wenn es da keinen scharfen Glauben gäbe. Ja? Ich habe eine Geschichte gelesen von Bibelschmugglern, die gesagt haben, okay, wir müssen zwar durch 20 Kontrollen durch, aber wir werden trotzdem versuchen, diese Bibel durchzubringen. Und ich fand es so heftig, weil ich mir gedacht habe, gut, 20 Kontrollen, das ist ja schon mal eigentlich total irrsinnig, ja, dann da doch trotzdem durchzufahren. Und dann haben sie gedacht, ja gut, weil die Leute eh unsere Reifen aufschneiden würden, also unseren Ersatzreifen und da nach Bibeln schauen würden und überall nach Bibeln schauen würden, lassen wir die Bibeln einfach auf der Rückbank. Und sie machen die Erfahrung, sie sind unterwegs und sie werden angehalten und die Kontrollen kommen, öffnen alles, schauen rein. Und die Bibel liegt einfach da, aber sie sehen sie nicht. Und ich denke mir so, hey, wie krass, wenn solche Sachen passieren. Aber wie passiert sowas, wenn Leute sich trauen, verrückte Aktionen zu machen? Und ich denke, das ist etwas, wo wir vielleicht in kleinen Schritten beginnen können, zu sagen, ja, ich bin bereit, treu für meinen Gott zu sein. Ich bin bereit, provokant, laut mein Vertrauen zu Gott zu leben. Und ich denke, das ist etwas, wenn wir das als Gemeinde umsetzen, dann wird sich diese Gemeinde richtig krass verändern. Und da freue ich mich eigentlich drüber, wenn ich so an die Zukunft denke und mir denke, so, wir alle wollen das umsetzen, wir alle wollen dahin. Dann wird sich nicht nur dieses Gebäude erneuern, sondern dann werden wir als Gemeinde uns erneuern. Und das ist das, was ich denke, was auch Gott uns wünscht. Gott liebt einen scharfen Glauben. Ich bete kurz zum Abschluss. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dieses Bild einfach zeichnest, Herr, wenn du uns diese Geschichte von Daniel gegeben hast und ja, sie erhalten geblieben ist, Herr. Aber auch die ganzen Berichte von Christen, die in den ersten Jahrhunderten gelebt haben, Herr, an denen wir einfach sehen, dass sie treu waren, dass sie dranblieben, dass es nicht so wichtig war, ob sie jetzt irgendwie als Sonderlinge bekannt waren und was man über sie alles für Gerüchte verbreitet hat. Ich danke dir dafür, dass das nicht ihr Hauptkampf war, irgendwie da angepasst zu sein und alles aus dem Weg zu räumen an Gerüchten und irgendwie freundlich zu wirken, Herr. Ich danke dir, dass sie dafür bekannt sind, dass sie dir treu geblieben sind, Herr. Dass sie an dir dran waren, Jesus. Und ich bete, dass wir uns nicht ablenken lassen, Herr, von irgendwelchen Dingen, von unserem, ja, von der Frage auch, wie wir so dastehen und all diese Fragen, die uns beschäftigen. Jesus, ich bete, dass wir weise sein können, ja, und trotzdem auch uns trauen, provokant zu sein, da, wo du es auch möchtest, Herr. Ich bete, dass wir lernen, Herr, dir so zu vertrauen, dass Menschen uns anschauen und sagen, hey, dieser Glaube, der scheint was zu verändern. Und ich danke dir dafür, dass du uns da weiterführen willst, Herr, dass wir noch nicht am Ziel sind, aber dass wir auf etwas hinarbeiten dürfen, was sich einfach lohnt, Herr. Wo coole Geschichten dabei rauskommen, wo Wunder dabei rauskommen. Danke dafür, dass du jeden Einzelnen hier führen möchtest und jeden begleiten möchtest in der nächsten Woche. Amen.